Ja, nachdem ich habe es gerade heute oder gestern gesehen, im Zusammenhang mit Bildern, die ich gemacht habe, es kommt ja dann bei OneDrive manchmal wieder nach vorne, dass man schauen kann, was war im Jahr 2020 oder 2021 am 9. August. Und in dieser Zeit damals hatten wir unsere Enkel bei uns und ich kann mich noch entsinnen, wir waren dort hinten in diesem Park, wo dieser Spielplatz ist mit dem vielen Holzzeugs dort und die Kinder haben gespielt. Und nachdem, dass wir ein Sandwich gegessen hatten, war das so wie immer. Ich wurde sehr müde nach dem Essen und habe dann Katharina gesagt, ja, ich lege mich mal irgendwo hin und habe dann im Kopf kurz vor dem Einschlafen gerade den Psalm versucht zu repetieren, den wir am Auswendiglernen sind. Das war ungefähr 20 oder 21, ich weiß es nicht mehr so genau. Mittlerweile bin ich bei Psalm 18 angekommen. Ihr seht, der Fortschritt ist unglaublich gering. Mein Leben reicht nicht für alle Psalmen. Und zudem habe ich mich entschieden, nicht mehr Psalmen jetzt weiter zu lernen, sondern die Bergpredigt. Und ich wollte mal was aus dem Neuen Testament, einen neutestamentlichen Text in den Kopf kriegen und ich habe das schon mal angefangen und bin dann vor etwa 10 Jahren oder 11, bin dann ziemlich krass gescheitert, habe dann etwa an der Stelle, wo ich jetzt bin, habe ich etwa aufgehört. Wer weiß, wo die Bergpredigt steht? Kann das jemand sagen? So, zack. Matthäus 6, ja, fast. Matthäus 5 bis 7. Und wisst ihr, was ziemlich in der Mitte der Predigt steht bei Matthäus 6? Das unser Vatergebet. Ihr seht, ist etwas ganz Wichtiges, das man mal auswendig lernen kann. Ich habe dann diese Grafik gesehen und gedacht, das ist eine super Grafik, oder? Wenn man etwas nur hört und ich lese mir den Text und ich spreche mir den Text ja dauernd dann vor. Wenn man etwas hört, kann man es gut lernen. Wenn man etwas hört und sieht, ich lese es ja auch, kann man es noch besser lernen. Und wenn man es immer wiederholt, dann geht es am besten. Und natürlich noch Bewegung dazu oder fühlen noch besser. Ist ein bisschen schwierig beim Bibeltext, das zu fühlen, oder? Das geht nicht so gut. Aber wenn ich solche Texte dauernd immer wieder wiederhole, und es wird ja immer dann ein bisschen mehr und dann wiederhole ich und irgendwann mache ich einen Cut und mache nur noch den nächsten Teil. Also jetzt die Seligpreisungen, die sage ich nicht mehr auf. Wir fangen gleich bei dem, ich habe gehört, wie zu den Vätern gesagt wurde, an. Dann habe ich gemerkt, dass der Text anders an mich herankommt. Ich weiß nicht, gibt es jemand, der schon mal Texte auswendig gelernt hat von euch? So einen Psalm zum Beispiel? Okay, gut. Wenn man das macht, dann kommen die Texte anders an einem heran. Man spürt plötzlich oder ich erkenne plötzlich die Strukturen in einem Text viel besser. Oder auch Worte, die oft vorkommen, so dass der tiefe Grundton, der Grundgedanke erschließt sich mir auf eine neue Art und Weise. Und so ist es mir auch bei diesem Text ergangen. Ich habe diese Seligpreisung gehört und dann weitergelesen und gemerkt, am Anfang der Bergpredigt geht es um Gerechtigkeit, Gerechtigkeit und Gerechtigkeit. Und das habe ich zum Anlass genommen, eine Predigtserie zu machen zum Thema Gerechtigkeit. Und ich glaube, Gerechtigkeit zu erleben ist für uns Menschen ein Grundbedürfnis. Wir brauchen Gerechtigkeit. Und für die einen ist es vielleicht so ein bisschen wie fast eine Manie, eine ganz kleine. Man möchte immer und überall alles richtig machen und gerecht machen. Und wenn ihr zum Beispiel als Eltern versucht, eure Kinder gerecht zu erziehen und mit dem Ansatz herangeht, dass ihr alle genau gleich behandelt, dann kann das unter Umständen auch nicht aufgehen. Denn Gerechtigkeit oder das Gleichbehandeln heißt nicht unbedingt, dass genau das jedes Kind bekommt, was es braucht. Ich hoffe, ihr habt das auch schon gemerkt. Aber wenn man so einen Gerechtigkeitsfimmel hat, dann denkt man, man müsse immer alles ganz genau gleich machen. Und die Kinder fordern das ja auch teilweise. Ich war mal an einem Ort, da hat ein Kind ein Glas bekommen. Und ein bisschen später kam es wieder und sagte, ich möchte nochmals ein Glas. Und da hat die Mutter gesagt, das hast du gleich eins bekommen, was ist denn los? Ja, meine ältere Schwester hat auch zwei bekommen, ich möchte auch zwei. Ist ganz egal, ob man Lust hat nochmals, ob man nochmal eins braucht oder nicht. Wenn man eins hat und das andere hat zwei, dann will man auch zwei, das steht einem zu. Kinder haben ein gutes Gerechtigkeitsempfinden, oftmals, zumindest was sie selbst betrifft. Und viele erwachsene Menschen, die bleiben ihr Leben lang Kinder. Die sehen nur immer, was für sie richtig ist oder was für sie gerecht ist. Ein anderes Beispiel, ich habe mitbekommen, wie Kinder Noten bekommen haben. Also Kinder ist fast schon zu falsch gesagt, das waren Teenager. Und da gibt es ja jetzt diese coole Sache mit Sek A, B und C. Und die sind durcheinander gemischt. Und dann war ein Sek-Schüler, ein Sek-A-Schüler. Und er hat mit einem Sek-B-Schüler zusammen eine Ausarbeitung gemacht. Irgendein Vortrag, irgendwie das gemacht. Und dann gab es die Noten. Und der Sek-A-Schüler bekam eine 5,6. Und der Sek-B-Schüler bekam eine 6. Und da hat der Sek-A-Schüler gesagt, das ist doch zum Lehrer, das ist doch völlig ungerecht. Und er hat gesagt, nein, von dir wird mehr erwartet, weil du A bist und der andere ist nur B. Und da hat diese Person sich dann erdreist zu sagen, ja, aber ich habe ja die ganze Arbeit gemacht. Und der bekommt eine gute Note und ich eine auch gute. Aber es spürt, Gerechtigkeit ist manchmal in kleinen Dingen und man kann es manchmal gar nicht so richtig sagen, wo jetzt genau das Steinchen ist, das einem drückt, wenn man ungerecht behandelt wird. Wenn man, und hier nimmt Jesus ein krasses Beispiel, wenn man Gerechtigkeit erwartet, erhofft, erbittet, dann ist das etwas unglaublich Drängendes in uns drin. Und Jesus nimmt zwei krasse Bilder. Er sagt, wer Durst oder wer Hunger hat nach Gerechtigkeit, selig, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Und Hunger und Durst ist etwas unglaublich Körperliches, unglaublich Nahes. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich ein paar Tage faste, dass ich am dritten Tag nicht in eine Migros oder Coop oder Lidl oder was auch immer gehen darf, weil alles immer so gut aussieht. Ich habe Hunger und Lust, alles zu essen, was irgendwie rumliegt. Also am dritten Tag nicht dorthin gehen. Aber das, meine lieben Freunde, das ist kein Hunger im eigentlichen Sinn. Das ist einfach eine Reaktion meines Körpers, der sagt, hey, sonst gibt es jeden Tag dreimal und jetzt gibt es schon seit 3 Tagen nichts. Da stimmt was nicht. Und ich habe dann Lust zu essen, auf Mundart, ich habe Lust auf. Ich habe Lust, irgendetwas zu essen, irgendetwas reinzubuttern. Und wenn man das mal gelesen hat, wie Leute das beschreiben, die wirklich Hunger hatten, dann ist das etwas ganz anderes. Dann ist das ein körperliches Empfinden, das den ganzen Körper durchschüttelt, das dem ganzen Körper Schmerzen bereitet, angefangen von hier, aber durch, rundum, überall einfach Schmerzen. Und es ist nur einfach Qual und leidvoll. Beim Durst vermutlich noch schlimmer, da habe ich keinen Beschrieb gefunden. Aber das ist das Beispiel, das Jesus nimmt, um zu zeigen, wie drängend wir nach Gerechtigkeit lechzen, uns danach sehnen, wie stark wir uns das wünschen. Und ich sage euch ja kein Geheimnis, wenn ich euch sage, dass die Welt ungerecht ist. Ich habe früher immer mal gesagt, so ein bisschen lapidar, die Welt ist hart und ungerecht und am Schluss stirbt man. Das war so meine leicht depressiven Zeiten noch, als die Welt noch schwarz war und ich das nicht alles so richtig verstanden habe, wie gut das ich es eigentlich habe. Ja, wenn man so schaut, oder? Der Anteil der Weltbevölkerung auf der linken Seite, der unter der Armutsgrenze der Weltbank von 6,85 US-Dollar, unglaublich, oder? Pro Tag liegt bei 44%. Gleichzeitig besitzen die reichsten 1% der Bevölkerung in einer perversen Symmetrie fast denselben Anteil des gesamten globalen Vermögens. Ist einfach krass, oder? Da denkt man, man möchte, oder geht euch auch so, ich möchte gleich das Portemonnaie nach vorne nehmen und irgendjemandem etwas geben. Mir zum Beispiel. Ah, doch nicht so dringend. Nein, es ist wirklich krass. Jemand hat mir gesagt, als ich über das Thema gesprochen habe, es kommt das Thema Gerechtigkeit. Gerechtigkeit gibt es nicht in dieser Welt. Ja? Ist wirklich etwas Schwieriges und doch sehnen wir uns danach und es scheint wie unerreichbar. Aber in diesem Text heißt es, selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Da ist eine Verheißung drin, ich werde nochmals später darauf zurückkommen. Da ist eine Zusage drin, da wird etwas geschehen, da wird etwas richtig gestellt, etwas gut werden. Wir Menschen, wir haben nicht nur das Verlangen nach Gerechtigkeit, wir versuchen auch Gerechtigkeit herzustellen. Immer mal wieder. Es gab x Versuche in der Menschheitsgeschichte, Gerechtigkeit herzustellen. Und ich habe das gerade in einem Roman gelesen, darum ist es mir so nahe gekommen. Zum Beispiel hat man das versucht in der Französischen Revolution. Wer kennt den Wahlspruch der Französischen Revolution? Genau. Auf Deutsch Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit oder der Tod. Hat man später weggeschnitten, man weiß schon warum. Aber das hat dazugehört. Also um jeden Preis wollen wir das. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und da ging man hin und hat mal dem König den Kopf abgehauen, hat extra Maschinen entwickelt, die das besonders gut können, weil wenn ihr das euch vorstellt, oder früher hat man einen Henker gehabt und der hat mit einem großen Beil, musste er dann jeweils die Köpfe abschlagen. Das war auch anstrengend und irgendwie nicht so schön. Also wenn es nicht gelungen ist so richtig oder wenn man es nicht im ersten, wenn es zu wenig scharf war. Da hat man die Guillotine erfunden, das war ein Mann, der Monsieur Guillotin, der hat die erfunden und hat gemerkt, das geht viel besser so. Und als sie dann schon mal hatten, haben sie gedacht, ja, dann brauchen wir sie doch auch. Und es wurden Zehntausende innerhalb, ich weiß, es tönt jetzt ein bisschen sarkastisch, aber ich finde es auch so, ich finde es auch bitterböse, wirklich. Und Zehntausende sind gestorben. Und zuerst starben die, man dachte, die haben es verdient. Und dann hat man sich neue gesucht, die es verdient haben. Und nochmals neu, am Schluss wurde auch Robespierre der Kopf abgeschlagen. Alle hat es erwischt. Ist doch absurd. Als ich das gelesen habe, da kam mir die Situation in den Sinn damals, als wir in Deutschland waren, in Berlin und das Museum in diesem großen Haus, das Stasi-Museum, Stasi hieß, ja, Stasi, das Stasi-Museum angeschaut haben. Und wir haben gedacht, wie kann das sein, dass jeder für den nächsten Spitzel wurde? Und je mehr sie die Schraube angezogen haben, desto mehr Leute wollten gehen und dann noch mehr Schraube und noch mehr wollten gehen. Irgendwie auch etwas Absurdes. Man wollte es richtig und gut machen und heraus kam genau das Gegenteil. Man hat so hohe Ziele, wenn man irgendwo einsteigt und irgendwo auf dem Wege passiert plötzlich etwas ganz Schreckliches. Auch zum Beispiel mit der russischen Revolution. Hier unten, für die, die es nicht lesen können, Genosse Lenin reinigt die Erde von Müll. Zeitgenössisches Plakat 1920. Und es waren unglaublich schwierige Zeiten. Die Bevölkerung in Russland, die hat damals gehungert, die musste wirklich unten durch und dann der Zar lebt ins Aus und Braus, dazu kam dann noch der Krieg und irgendwann war es genug und es kam die Oktoberrevolution und sie haben das alles, den Zar abgesetzt und so weiter. Und diese Missstände, die waren schreiend. Und dann kam es zu den Wahlen und sie haben das erste Mal so eine Art freie Wahl gehabt und die Bolschewiken haben leider nur 25% erreicht. Und zack, haben sie einen Bürgerkrieg angezettelt, weil sie die Macht wollten. Und herausgekommen ist ein unglaubliches Massaker an der Zivilbevölkerung. Auch mit dem Gedanken, wir machen es jetzt gut. Gibt ja dann diesen unglaublichen Roman, in dem es heißt, alle sind gleich, aber die einen sind gleicher. Oder die Schweine waren gleicher. Alle sind gleich, aber die einen sind gleicher. Wir möchten Gerechtigkeit herstellen, aber wir scheitern mit großem Getöse immer wieder. Und es ist so natürlich einfach jetzt, oder? Wenn man so zurückschaut in die Geschichte und dann sagt, ja, da ist schlecht gelaufen, gibt's ja manchmal auch, oder? Der Zwingli hat's nicht gut gemacht mit den Täufern und der Luther hat's nicht gut gemacht mit den Juden und die anderen haben's mit dem nicht gut gemacht und im Zweiten Weltkrieg haben wir Schweizer auch nicht gut gemacht an der Grenze und überhaupt. Und man urteilt immer und beurteilt, wie gut und wie richtig das früher gemacht wurde und lebt in einer Zeit heute, in der wir blind sind für unsere eigenen Fehler. Oftmals. Also ich sage sehr allgemein, ich weiß schon, dass es nicht allgemein gültig ist, aber so im Großen und Ganzen gibt es doch viele Dinge, die auch schwierig sind. Ich möchte euch nur auf einen hinweisen. Wir haben heute eine ungeahnte Freiheit. Ich werde es noch übersetzen für die, die nicht Englisch können. Kein Stress. Wir haben eine ungeahnte Freiheit heute. Wir können mehr oder weniger unser Leben gestalten, wie wir wollen. Natürlich gibt es Rahmenbedingungen und alles, aber es ist längst nicht mehr so, dass unser Weg vorgebahnt ist und wir unbedingt das tun müssen, was andere vor uns schon getan haben. Wir können auch anders leben. Wir können sogar uns einen Van kaufen und eine gute Internetverbindung und dann in Europa herumfahren und von überall her können wir googeln. Das spielt ja dann gar keine Rolle, oder? Internet, zack, digitale Natives, die können überall arbeiten. Unglaubliche Freiheit. Und wir nutzen diese Freiheit für uns, um anderen Menschen das Leben zu nehmen. Ist doch auch ein bisschen absurd. Jetzt, das sind nicht Zahlen von mir, oder? Das ist von der WHO, die haben das mal untersucht. Von dieser Generation Z, hier steht so 97 bis 20. Darf ich mal fragen, wer würde sich zur Generation Z zählen? Könnt ihr mal aufstehen? Haben wir Generation Z hier? Nicht so viel, hä? Rolf muss sitzen bleiben. Gut, also wir haben zwei, der dritte ist weg. Hä? Also man muss sich das einfach vorstellen, ein Drittel, übrigens, ja, ich habe gerade gesehen, jemand hat es fotografiert, das kommt von Love Life. .on/ und dann findet ihr es sicher. Ein Drittel der Menschen, die heute Generation Z ausmachen könnten, gibt es nicht mehr. Einfach weg. Und dass ihr mich jetzt wirklich gut versteht, ich möchte niemanden anklagen. Ich klage nicht die Personen an, die in ihrer Situation irgendeine Entscheidung treffen mussten, die man nachvollziehen kann oder nicht, das ist nicht meine Absicht. Ich klage uns als Gesellschaft an. Ich klage uns darum als Gesellschaft an, weil wir einfach denken, das muss so sein. Wisst ihr, früher, ich habe das nicht erlebt, aber ich habe das gehört von meinen Großeltern. Früher gab es immer wieder Leute, die sind ertrunken in unseren Seen und unseren Flüssen. Und irgendwann hat man mal gesagt, nein, das kann doch nicht sein, dass so viele Leute ertrinken. Und man hat angefangen, mehr oder weniger flächendeckend Schwimmunterricht einzuführen, um die Leute zu schützen. Dann hat man, ich habe immer gedacht, wegen den Verkehrstoten, aber es war ja wegen Benzin und Knappheit und so, aber man hat gemerkt, wenn man langsamer fährt in den Städten und auf den Autobahnen, gibt es weniger Tote. Es hat uns gestört, dass so viele Leute sterben. Und wir haben etwas unternommen dagegen. Und dann gibt es Bereiche, da ist es uns, ich möchte nicht sagen Wurst, aber es scheint fast so. Und wisst ihr, was einfach so für uns Frommen, was besonders krass ist an dieser Geschichte, es gab eine Zeit, da haben die Israeliten ihre Kinder dem Baal geopfert, damit sie erfolgreich und gut leben können oder damit es geregnet hat und so weiter. Absurd. Für uns heute, wenn man das so anschaut, dann lesen wir so Bibelstellen oder dort im Tal, Ben Hinnon, und denken, was haben die gemacht? Haben die durchgedreht? Einfach, das ist so eine Parallele, die schmerzt mich. Ich sehne mich nach Gerechtigkeit, auch für diese Menschen, die es nicht mehr gibt. Und Jesus sagt uns, das wird anders werden in der Zukunft. Das wird anders werden. Und immer wenn wir solche Missstände sehen, und es gibt, das ist, ich habe jetzt nur etwas rausgepickt, was uns als Christen am Ende noch ein bisschen catcht, aber alles, was wir sehen in der Welt, was nicht gut läuft, ich habe kürzlich meine Mutter, sie ist 89, gefragt, es ging darum, wie ihr allgemeiner Zustand ist. Ich habe gefragt, ja, wie empfindest du so die Lebenssituation heute? Und sie hat gesagt, ja, es ist schon schlimm auf dieser Welt. Und ich wollte eigentlich ihre persönliche, aber sie hat gerade gesagt, was überall rundherum alles schwierig läuft. Wir sehen das, sind ein Stück weit machtlos und wir spüren aus diesen Problemen heraus, wir spüren aus dieser Situation heraus, dass wir eigentlich nie mehr Krieg haben wollten und doch so viel kriegen, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, dass irgendwie etwas fehlt, dass Gerechtigkeit nicht flächendeckend auf dieser Welt vorhanden ist. Wir sind noch mitten in diesem Leid, in dieser Trauer, in diesem Schmerz, in diesem Tod, mitten in diesem Versagen, mittendrin. Als Gesellschaft, aber oftmals auch sehr persönlich. Wir leben wie in einer Zwischenzeit. Oder uns ist verheißen, dass alles gut wird, aber es ist noch nicht alles gut. Und manchmal ist das schwer zu ertragen, diese Spannung. Und Jesus sagt ganz einfach, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Nochmals zurück. Denn sie sollen satt werden. Und wenn man die anderen Seligpreisungen anschaut, spürt man, das geht immer so richtig Vollendung, Richtung dann, wenn alles gut ist. Und Jesus sagt, eigentlich jetzt schon, das Himmelreich ist mitten unter euch. Das Himmelreich ist dort, wo Jesus ist. Jesus ist dort, wo Menschen ihr Herz ihm öffnen, wo der Geist Gottes in uns kommt und Christus in uns verkörpert. Das Reich Gottes ist dort, wo Jesu Gesetzmäßigkeiten, Gottes Gesetzmäßigkeiten anfangen, unser Leben zu prägen, uns zu formen, uns zu gestalten. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und trotzdem ist es immer manchmal noch so ein bisschen zwiespältig. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und vor allem spüren wir das immer persönlich. Ich habe mit den Kindern angefangen, aber liebe Freunde, bei uns ist es ja auch so. Wenn mir Gerechtigkeit widerfährt, dann ist es gut. Wenn mir Unrecht widerfährt, dann spüre ich das doppelt und dreifach und kann es kaum ertragen. Manchmal kann ich es auch kaum ertragen, wenn andere Leute ungerecht behandelt werden. Ich denke, hey, das kann nicht sein. Und immer wieder mal muss ich mir sagen, ich kann mich nicht überall einmischen. Ich habe schlicht die Kraft nicht dazu. Ich habe die Energie nicht dazu. Und dann mache ich es vor allem dort, wo ich mit Leuten persönlich unterwegs bin. Aber es ist schwierig. Es ist schwierig, weil wir immer auch ein Stück von uns dabei haben. Und eigentlich möchten wir ja auch den großen Löffel, nicht nur den kleinen. Wir möchten ja auch die volle Sättigung. Und Jesus sagt, das wird kommen. Wir leben in dieser Zwischenzeit, in dieser Zeit, in der noch nicht alles gut ist, in der wir uns noch sehnen nach Gerechtigkeit. Und es ist vielleicht bei dir auch manchmal wie ein stechender Hunger, wie ein Schmerz, der dich schreien macht, der dich wütend macht. Warum ist das so ungerecht? Warum läuft das so schlecht? Und immer dann möchte ich dich bitten, darüber nachzudenken und wo könntest du einen Unterschied machen zur Gerechtigkeit hin? Ganz persönlich. Und dann denkst du vielleicht, habe ich auch schon gedacht, das ist ja wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Oder wie früher, als ich jung war, habe ich gedacht, muss man jetzt diese doofen Aluteckel sammeln, was bringt das schon? Und wenn ich dann im Ausland bin, denke ich es noch mehr, oder wenn man all die Apfelberge sieht. Aber es ist doch schön, ist in der Schweiz ein bisschen anders. Aber wenn es mal ganz kurz, auch jetzt in unserer unglaublichen Trockenheit, ein bisschen regnet, auch wenn die Erde nicht gesättigt ist, auch wenn die Pflanzen immer noch lampig sind nachher, auch wenn es nicht so stark abkühlt, wie wir möchten, es ist doch trotzdem schön, oder? Wenn es ein bisschen tröpfeln würde mal wieder. Oder ein bisschen richtig. Wenn es auch nur eine Viertelstunde wäre. Und darum, dort, wo wir etwas tun können, lasst uns doch versuchen, Gerechtigkeit zu schaffen. Und nicht denken, ja, ich weiß, was der andere tun müsste, um Gerechtigkeit zu schaffen. Ich sehe genau, was du machen müsstest, damit die Welt gerechter wird. Sondern was kann ich machen? Und hier gibt es ein unglaublich starkes Gebet. Ich werde es euch nachher einblenden. Ich möchte euch aber jetzt schon darauf vorbereiten, es gibt nach dem Lobpreis singen wir zwei Lieder und nach dem zweiten Lied möchten wir so einen Raum aufmachen, in dem wir entweder für uns still oder auch laut einfach Gott bitten wollen, Gerechtigkeit zu schaffen, im Großen wie im Kleinen. Vielleicht persönlich hast du ein Anliegen, das du Gott sagen möchtest, vielleicht auch etwas Weltweites, wo du denkst, Gott, warum greifst du nicht ein? Zwei Lieder, zuerst das Unser Vater und dann Jesus, du erstaunst mich. Und dann werden wir einen Raum aufmachen, um zu beten, wo ihr eure Gebete aussprechen könnt. Und vielleicht ist das ein Gebet, das wir dann sprechen können. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Wir können nicht alles ändern, aber wir können auch nicht einfach nichts machen. Hoppala. Die ist zu. Kein Problem. Wenn die Tür noch ganz ist, ist alles gut und du nichts eingeklemmt hast und die Kinder auch nicht. Alles im grünen Bereich. Sehr schön. Ich lese es nochmals. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Darum beten wir darum. Amen.